Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit der Review unseres Thanksgiving-Spiels gegen die Green Bay Packers. Eigentlich möchte man keine Worte mehr über dieses Spiel verlieren, aber wir gehen das gemeinsam durch. Und wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich den guten Moritz. Hi Moritz, grüß dich.
Schönen guten Abend zusammen.
Moritz, eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, du hast in Köln gefehlt bei der Watchparty. Ich glaube, mit dir zusammen wäre es noch, die Stimmung war nicht schlecht, aber mit dir ist die Stimmung immer noch mal um einiges besser. Es gab sogar ein paar Jared Goff-Chants, aber ich glaube, mit dir hätte es ein paar mehr gegeben.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch lauter.
Ja. Definitiv. Ja, war insgesamt eine coole Sache, definitiv in Köln. Hat Spaß gemacht. Die Lions haben da mit Sport 5 zusammen richtig was auf die Beine gestellt. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal dafür an die Organisatoren da im Deutschen Olympia- und Sportmuseum. Super cool gemacht. Was leider nicht so cool war, war natürlich das Ergebnis des Spiels. Die Detroit Lions unterliegen den Green Bay Packers mit 31-24, waren aber trotzdem so immer noch in Schlagweite. Warum hat es am Endeffekt nicht geklappt, da den Bock umzustoßen und mal in Führung zu gehen, Moritz?
Defense-Vollkatastrophe und Offense nur schwierig in Bewegung gekommen. Aber im Großen und Ganzen war es tatsächlich die mangelnde Offensive-Line-Leistung und die nicht existente Defensive-Leistung seitens der Lions, die uns das Spiel gekostet hat. Mhm. Ja, also Goff viel zu viel unter Druck, hat einen Spielzug in einem zweiten Quarter war es, dieser Backpass, wo er den dann droppt, wo er eigentlich jede Menge Zeit gehabt hätte, den Williams zuzuwerfen. Der hat uns das Genick gebrochen, ne? Nicht Genick gebrochen, aber der hat ordentlich weh getan. Die O-Line, die ihn permanent unter Druck hat stehen lassen und Goff, der einfach sich da nicht raus befreien kann. Und auf der anderen Seite, wir hatten das sein, an dem Tag hatte ich, glaube ich, sogar mal noch abfotografiert gehabt und in den Game Day Chat reingesetzt gehabt. Gegen Ende des Spiels hatten wir irgendwie, was war das, 4 Tackle for Loss oder was gehabt und 2 Quarterback-Hits, keinen einzigen Sack aus seitens der Defense, während die Packers mit, was waren das, 2 Sacks, mehreren TFLs, also noch mehr als wir hatten und auch mit mehreren Quarterback-Hits aus dem Spiel rausgegangen sind. Und ich würde fast behaupten, das ist der Kausus Knackus für dieses Spiel gewesen, dass eben die beiden Defenses komplett gegen polisch gespielt haben, leider.
Ja, du hast es gesagt, also die Green Bay Packers haben hier laut ESPN 3-6 gehabt, 2,5 davon von gehen an Micah Parsons, der ein unglaublich starkes Spiel auch wieder hatte, und 7 Tackles for Loss und da steht bei uns halt einer und das war es dann im Endeffekt und das ist natürlich viel zu wenig, da hast du vollkommen recht. Das muss besser werden. Ich hatte auch so den Eindruck, wenn wir jetzt bei dem Vergleich der Defenses mal bleiben, Aiden Hutchinson hatte zwar einiges an Pressures, aber wenn ich das mit den Pressure vergleiche von Micah Parsons, der, wo, für mich ist das eine andere Pressure, die von Parsons ausgeht, weil er einfach diesen Closing Speed, der ist schneller da. Also, weißt du, was ich meine? Aiden Hutchinson kreiert eine Pressure, aber bis die Pressure dann da ist, hat sich das Play schon weit entwickelt. Und bei Parsons also, ist es direkt da.
Das ist, glaube ich, ein Mangel, der sich jetzt so langsam auch bei Aiden auftut, weil Aiden hat halt zwei Edge-Rusher-Moves, wenn man es... Ich meine, es waren zwei. Ne? Es ist halt einmal der Bull Rush, den eigentlich jeder Edge Defender drauf hat. Heißt, sprich, ne, Hände auf die Brust und den O-Liner, den Defender einfach beiseite pressen oder in den Quarterback reinschieben. Und das andere ist, das ist dieser, ich weiß gar nicht genau, wie das sich nennt, wo er die Pirouette quasi schlägt.
Ne? Der Spin-Move.
Der Spin-Move, genau. Und N hat den anfänglich sehr, sehr schnell gemacht. Ich glaube, dabei hat er immer die, also in seinem ersten Jahr hat er immer die Orientierung verloren und ist dann einfach nicht schnell genug an den Quarterback gekommen. Diese Saison sieht es aber genau andersherum aus. Er setzt ihn irgendwie sehr, sehr spät an und kommt dann dadurch nicht mehr zum Quarterback. Das passt irgendwie nicht so ganz im Spiel zusammen. Dass er Pressures macht, ist gut. Ist auch wichtig, dass er die mit dabei hat. Er hat ja auch dieses Jahr unfassbar viele Pressures gehabt. Ne? Was war das? Er hat irgendwie in den ersten 4 Spielen 40 Stück, 42 Stück, irgendwie sowas hatten sie mal eine Statistik gezeigt gehabt. Das war auf jeden Fall anständig, was er da hatte. Das Problem ist, die Pressure, die verwandeln sich halt weder in einen Sack, noch in einen TFL, noch in eine Interception oder in einen Fumble oder irgendwas anderes. Wir kriegen keine Turnovers. Und Pressure-Zahlen können sonst noch wie hoch sein. Solange da kein Turnover oder sonst irgendwas raus kreiert wird. Und wenn es nur ein Batted Down Pass ist, dann bringen uns die Pressures halt einfach nichts.
Ja. Ja, also das ist absolut so was ich sehen kann. Aiden ist bestimmt immer noch der beste Spieler von uns an dieser D-Line. Wird halt wirklich auch viel geblockt, gedoubleteamed, gechippt etc. Und hat vielleicht auch nicht so ganz die Hilfe, die ein Micah Parsons bei Green Bay hat, die ja dort an der Stelle schon mit Rashan Gary einen anderen Spieler haben, der einiges machen kann. Oder aber auch, ja, also andere, die ihm da helfen. Ich meine, bei dem entscheidenden Sack zum Schluss, da hat er extreme Hilfe. Da wird Tate Rutledge wird einfach gepancaked. Der liegt quasi da auf dem Boden. Er macht dann wie so einen Stunt, blockt erst bei Sewell an, geht dann nach innen. Und Sewell hat gar nicht die Chance, dem hinterher zu gehen, weil Tate Rutledge liegt ihm einfach im Weg. Dann hat es auch noch nicht geholfen, dass Colin gefühlt schon 5 Yards nach hinten gedrückt wurde im gleichen Play. Und da war einfach die Lücke dann so groß. Er musste einfach nur kurz wie um eine Polone da rumlaufen. Und er war bei Goff, ne? Also das, ja. Micah Parsons, also ich muss sagen, es ist schon ein Horror, dass der jetzt wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre bei uns da in der Liga ist.
Ja, 10 Jahre jetzt vielleicht nicht, aber.
Ja, gut, aber der wird ja schon, wie alt ist der? 25?
Ja, das heißt, er hat noch ungefähr 5 Jahre, bis der Turning Point kommt.
26,
aber 5 Jahre sind 5 Jahre.
Ja, 5, ja. Die 5 Jahre können sich anfühlen wie 10, sagen wir mal ja, so.
Gut, und wenn er eventuell eine Karriere wie die Watts oder eben wie Miles Garrett hat, die ja auch weit über, Anführungszeichen, über 30 am Spiel sind, ne? Ganz ehrlich, ich mache mir da im Moment keine Panik drum. Wenn wir nochmal gescheite O-Line haben, wenn unsere O-Line sich zusammensetzt. Man muss fairerweise zu unserer O-Line in diesem Game auch ganz klar sagen, es war ja noch nicht mal die Starting Five vertreten. Ne? Mhm. Er war ja mal nicht raus. Colin hat ja für ihn übernommen. Abushika ist raus. Ich weiß gar nicht, wer ist. Mahagoni ist auf links oder ist auch Mahagoni raus gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also auf dem linken Guard. Die einzigen 2, die 3 Starter, die wir noch haben, davon ist einer ein Rookie, sind halt ein alter Decker, Penney und Ted Rutledge als Azubi in der O-Line.
Ja.
Das muss man auch knallhart dazu sagen, das ist halt leider eine Realität. Wir sind die letzten 4 Jahre, 5 Jahre, sind wir verwöhnt gewesen mit Frankie in der Mitte und mit ob es jetzt ein Weithai auf der rechten Seite gewesen ist, rechter Guard, ne, und dann mit einem jüngeren, stärkeren Decker auf dem linken Tackle und so weiter und so fort.
Kevin Seidler dürfen wir nicht vergessen,
war super stark. Das sind halt wirklich einfach gute Spieler und wir befinden uns zwar jetzt leider in einem Umbruchsjahr. Wir haben ja versucht, uns Anfang der Saison damit auseinanderzusetzen, wie kann das Ganze werden. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr Angst, dass unsere D-Line, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht ganz da sein wird, wo sie hingehört. Und ich glaube, das ist auch so zum Teilen eingetroffen, aber wir müssen uns auch drauf verständigen, dass die O-Line halt einfach nicht das ist, was sie mal war und auch erstmal einen Moment braucht, bis sie dahin kommt, wo wir sie wieder arbeitsfähig sehen können. Ja.
Ich glaube, zur Verteidigung von Tate Rattledge muss man sagen, ich glaube, er hat unter extremen Schmerzen gespielt, da auch, hat er eine abgekriegt während dem Spiel auch, zwischendrin mal. Das kommt dann alles irgendwie so auch noch dazu. Aber du hast da vollkommen recht, die O-Line ist nicht mehr die alte. Jetzt greifen wir das mal gerade auf, denn kurzzeitig gab es ja die Hoffnung oder auch die Meldung, dass so ein Stück der alten O-Line wieder zurückkommt. Mit Frank Ragnow, der gesagt hat, ich komme zurück, aber der hat jetzt den Physical-Test nicht bestanden und hat wohl einen Hemi
der Stufe 3.
Dritten Grades, Stufe 3, genau. Das heißt, das Ding ist eigentlich durch. Man fragt sich, wie kann man das nicht merken, dass man so etwas hat, sozusagen. Ja, also die Hoffnung war kurzzeitig da. Klar, er wäre jetzt auch nicht direkt einsatzfähig gewesen. Aber gerade zum Ende der Saison hin hätte es ja uns auf jeden Fall stark geholfen. Mhm. Wie siehst du es?
Mir wäre es schon lieber gewesen, wenn diese Meldung nicht rausgekommen wäre und Ragnow nicht zurückgekommen wäre. Nicht, weil ich ihn nicht im Team haben möchte. Ne, also wenn es nach mir ginge, würde man den bis er im Rollstuhl sitzt, rauskarren. Aber er hat letztes Jahr nicht umsonst seine Entscheidung getroffen, rauszugehen. Er hat nicht umsonst die Karriere abgelegt. Er hat tierische Schmerzen in einem Fuß gehabt und er will sich um seine Familie kümmern. Er wäre besser da in der letzten Saison geblieben und nicht nochmal zurückgekommen. Das ist mein Standpunkt. Auch wenn letztes Jahr so ein bisschen unrühmlich zu Ende gegangen ist, es wäre aber in einem sauberen Cut gewesen, es wäre sauber beendet gewesen und jetzt wäre er nicht mit einer, er kommt zurück, ach nee, doch nicht, Enttäuschungsmeldung irgendwie zurückgekommen. Ja. Und ja, für mich würde sich eher freuen, wenn er mit seiner Familie viel Zeit verbringt und viel Spaß hat. Ich meine, er hat ja zwei junge Kinder noch. Ne? Das eine Kind ist ja erst, glaube ich, letztes Jahr geboren. Er soll dann lieber mit denen Zeit verbringen, als sich jetzt nochmal bei uns weiter zu schinden.
Ja, also das muss er sowieso dann wissen. Vielleicht ist das jetzt auch dann, vielleicht hat er es tatsächlich nicht so wirklich, gar nicht so gemerkt, weil er sportlich vielleicht, gut, ich glaube, immer so ein bisschen trainiert hat er schon. Aber im Endeffekt, klar, kann das jetzt natürlich doch der Knackpunkt sein, sagen, okay, das wirft dich nochmal so weit zurück. Hänge ich dann ja noch dran oder nicht? Keine Ahnung. Das wird man sehen. Das muss er entscheiden, aber natürlich, die Gesundheit steht im Vordergrund. Und das weiß keiner besser als Frank Ragnow selbst. Deswegen, ja, soll er da schauen, dass der die richtige Entscheidung für sich trifft. Fakt ist, in diesem Spiel hätten wir ihn ganz gut gebrauchen können, aber da wäre er sowieso nicht dabei gewesen. Von daher müssen wir schauen, wie das in die Zukunft geht mit der O-Line der Lions. Ich finde, im Run-Blocking macht es überhaupt gar nicht so schlecht, aber die Pass-Protection ist das große Manko. Und wenn sich der Gegner mal eingestellt hat, dann ist es leider auch so, dass so ein Supertalent wie Jahmyr Gibbs, ja, den muss man jetzt mal wirklich sagen, den haben die Green Bay Packers bei 68 Yards gehalten, bei 20 Carries, das heißt 3,4 Carries in Average. Das ist verdammt stark. So, und wenn die sich darauf einstellen können, weil sie wissen, wenn die Lions passen, dann kommen wir sowieso durch, auch mit unserem Vier-Man-Rush, wobei sie auch schöne Blitzes da drin hatten, dann ist es halt für jedes Team irgendwo einfach. Und auch, wir können uns nicht immer drauf verlassen, dass Jahmyr Gibbs ein, zwei Big Plays aus dem Hub zaubert. Das ist er, ist in der Lage dazu, das wissen wir. Aber das kann nicht unser Gameplan sein, ganz klar. Ja, kommen wir doch mal dann, oder hast du noch was zur Defense zu sagen? Ich meine, wir können noch mal, oder eigentlich müssen wir noch über die Secondary bei uns sprechen. Also
ja, die Secondary, weil ich bin überrascht, dass das noch nicht viel weiter aufgenommen worden ist, auch in Medienberichten und so weiter und so fort. Ich meine, es war der zweite Touch oder der erste Touchdown von Green Bay, wo Branch den, ich weiß nicht mehr wer das genau gewesen ist, den Wide Receiver uncovern ist und dann einfach quasi einen Meter vor der Endlinie Endlinie.
Ich glaube, es war Dontavian Wicks.
Ja, genau.
Das Wunder war das der erste Touchdown des Spiels, glaube ich sogar.
Genau, nach den 3 Punkten aus dem First Drive, ne? Opening Drive, wo er einfach hinter ihm herjoggt und diesen 1 Meter cushen lässt und dann der andere Defender, ich weiß gar nicht, irgendwann war irgendein Safety oder was hinten dran, es hat einfach zeitgemäß nicht mehr hingekriegt, den zu holen. Und der Ball war lang und breit in der Luft. Branch gibt einfach auf und hat keinen Bock mehr oder was weiß ich. Und kümmert sich nicht drum. Ja. Ich nehme an, das ist eventuell, habe eventuell eine Idee, weil sie haben dann in der Formation haben sie so ein bisschen eine Kombination aus Man und Zone gespielt, ne, wo dann halt einfach übergeben werden muss. Ne. Aber das French, obwohl der Ball in der Luft war, halt nicht noch diesen, ne, ist ja schon schnell genug, ne, noch diesen Yard aufholt und versucht sich da irgendwie zwischen den Ball zu bringen. Ist irgendwie eine sehr, sehr gruselige Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Und das ist so eines von diesen Symptomen, wo wir uns auch schon letzte Woche drüber unterhalten haben, oder letztes Mal überhaupt unterhalten haben, wo ich der Meinung bin, dass irgendwas im Team nicht so rund läuft, dass irgendwo die Energie fehlt, dass irgendwo die Disziplin nicht da ist, wo sie sein sollte, oder die Aufmerksamkeit. Und na, wir reden hier von einem sehr frühen Zeitpunkt im Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt schon 58 Minuten rum sind und das Spiel schon vorbei war und Branch irgendwie schon 700 Yards gelaufen ist. Wir reden hier von, wann war das? Das war irgendwo gegen Ende des ersten Quarters, meine ich, ne?
Oder ja, das war ziemlich früh. Das war doch dann auch, war das dann ein vierter Versuch?
Ja, ja,
der dann das war Touchdown kam. War das noch das Thema, wo mit diesem Timeout, Fallstart, ja. Wo man dann gedacht hat, okay, also bei uns war so ein bisschen, weil man das nicht so ganz gehört hat, so ein bisschen die Verwirrung, weil es war eine Flagge da und dann war es ein Fallstart, aber dann war es dann trotzdem nochmal Vierter und Eins. Genau, ich kann mir nur vorstellen, also weil wir waren genauso verwundert. Branch, genau wie du sagst, okay, es war da ein Double-Team, da und dann nicht quasi dem Safety in die Beine laufen möchte und sagt, okay, hier stopp ich und da muss der Safety das dann haben. Aber es war irgendwie ganz, ganz komisch, weil eigentlich war er in einer sehr guten Position. Dreht er sich quasi, macht er das Gleiche, nur halt läuft bis in die Endzone, dann wird es auf jeden Fall, kann er den Pass verteidigen. Oder er kann das Ding eigentlich sogar runterpflücken, weil er eigentlich ein guter Coverage war.
Richtig.
Und sag ich mal, Love da nur Glück hat, dass wirklich dieses Missverständnis bei den zwei Secondary-Spielern da ist. Sonst kann ich mir es auch nicht vorstellen. Also das ist tatsächlich, hat mich auch gewundert. Ja, ansonsten hatten wir, und das muss man eigentlich sagen, nicht sonderlich die Wide Receiver, ob das jetzt Wicks war, ob das Watson war, die beiden hatten wir einfach auch nicht im Griff. Und du musst sagen, dass auch eine Meek Robertson nicht sonderlich gut aussah. Klar, wenn die Pressure nicht da ist, dann wird es wiederum schwer für die Cornerbacks, gar keine Frage. Aber ich glaube, es lag jetzt gar nicht mal so viel an der Pressure, sondern einfach, dass die Packers auch unglaublich geile Routen gelaufen sind. Also unglaublich clevere Routen, wo sie unsere Cornerbacks wirklich oftmals verwirrt haben, sag ich mal, war es beim Eintritt in die Route oder auch beim Movement, das ist der eine Touchdown, holen sie einen, ich weiß gar nicht, ob war es Musgrave oder Dubs, startet von links, läuft ganz nach rechts durch, also während dem vorm Snap, läuft nach rechts durch und setzt sich dann rechts vom anderen Receiver hin, so dass unser Corner läuft mit, sagt dann zu dem anderen Corner, Achtung, du übernimmst Outside jetzt, ich dann deinen Mann Inside, und dann crossen die beiden wieder und die haben, was heißt, unsere Corner haben gerade erst übergeben und hätten müssen dann eigentlich, als das Play losging, nochmal müssen übergeben. Also so ein kleiner, wie so ein Hütchenspielertrick. Zweimal halt so, dass es eigentlich so ist wie vorher. Und das hat, ist aber nicht der Fall. Sie laufen dann über Kreuz, können dadurch nicht in der Route bleiben, weil sie sich so ein bisschen behindern. Der Mann hat 2 Yards Separation, Touchdown. Es war schon clever gemacht, was die Packers da gemacht haben. Das ist jetzt nicht eine ganz große Kunst, sondern keine Ahnung, jetzt glaube ich bei LA war es, wo Sean McVay jemanden durch C-Gap in die Route hat laufen lassen. Das war auch schon eine sehr geile Route. Aber es war schon gut gemacht. Und so hatten so ein paar Plays, wo so ein bisschen wie so eine Art Pick-Play sind an der Line of Scrimmage, wodurch unsere Cornerbacks immer einen Schritt zu langsam waren. Und da hat, das muss man dann sagen, Love es gut gemacht und die Bälle auch dort angebracht.
Also die Packers haben einfach wiederum den besseren Gameplan gehabt, als wir den hatten. Ja, ich glaube, das kann man nüchtern und neutral betrachtet, kann man das durchaus so sagen. Ja, was eben die Packers gezeigt haben und was auch in dem folgenden Spiel, also am nächsten Tag, Bears gegen die Eagles gezeigt haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, da müssen wir dringend in der Offseason dran arbeiten. Ich hoffe, dass wir dran arbeiten werden. Ist das bei uns das Layering von Spielzügen einfach nicht so funktioniert, wie wir es unter Ben Johnson gewöhnt gewesen sind. Ich habe die Zahlen nicht vor Augen, ich habe es auch nicht mehr ganz so sehr vor Augen, aber wir haben definitiv weniger Motion drin bei uns, als wir es im letzten Jahr mit drin hatten. Und aus den Motions heraus, beziehungsweise aus den Formationen heraus, haben wir wesentlich weniger Verwirrung, die wir beim Gegner stiften. Und so wie du es gerade eben erklärt hast, mit dieser, ich sag mal, Double Crossing Road, wie auch immer man das jetzt genau bezeichnen möchte, haben die Packers eben unsere Defense, die ja eigentlich keine schlechte ist, einfach an der Unterhose gepackt und hochgezogen. Und das fehlt bei uns zum Beispiel noch in der Offense. Und da fehlt irgendwie die Kreativität, die Ausgebufftheit, dass das Ganze mal irgendwie hinhaut. Im Großen und Ganzen, was man halt einfach auch im Zusammenhang von diesem Gesamtspiel sagen muss, ist, die Packers, sind die letzten Jahre auch noch mit Aaron Rodgers immer ziemlich gut vorbereitet gewesen gegen uns. Und die Packers, die rein vom Coaching, was das angeht her, sind nicht schlecht, ja, was eben das mentale Training und so weiter angeht. Und die wissen halt auch, dass die einfach in der Division nochmal ein gutes Stück mehr an Arbeit reinsetzen müssen, als sie es gegen andere Teams machen müssen. Und da könnte sich Dan Campbell bzw. der gesamte Coaching-Staff der Lions durchaus mal nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das stimmt. Also, das ist, ich glaube auch, oder beziehungsweise die Frage an dich, zumindest ist es mein Eindruck, und ich frage dich, ob du den auch hast. Dan Campbell ist gar kein schlechter Offensive Playcaller.
Er ist ein guter Playcaller, aber die Vorbereitung ist scheiße.
Ja, aber wenn er beides machen muss, Head Coach und Play Calling, dann kommt immer eins zu kurz. Am letzten Drive, wo wir dann machen, wir haben irgendwie Q4, ich glaube, es ist, ich kann mir das ja nochmal hier mal rausholen, da sind wir hinten dran, da haben wir dann im Endeffekt 6 Minuten verbraten. Im vierten Quarter hatten wir 2 Drives, einen Turnover und Downs und einen Field Goal. Die beiden Drives haben insgesamt 11 Minuten von der Uhr genommen. Du bist 21, 31 hinten. Du brauchst 2 Scores. Du kannst dir nicht erlauben, 2 Drives mit 6 Minuten zu spielen. Du musst schneller rankommen. Und also, das finde ich einfach, war einfach vom Time-Management unglaublich mies. Das musst du einfach so sagen.
Das ist mies. Ich glaube, da kommt aber auch erschwerend einfach hinzu. Denn Campbell war ja, meine ich, nie ein richtiger Offensive Coordinator. Da war ja immer nur entweder ein Positional Coach oder ein Assistant Head Coach und ist ja, oder Übergangs-Head Coach bei den Dolphins damals gewesen. Und ich glaube, das zeigt sich da auch so ein kleines bisschen mit drin, weil wenn wir uns an die Anfangszeiten der Lions unter Dan Campbell zurückerinnern, er hat ja irgendwann auch einen speziellen Coach gebraucht, der ihn wegen der Uhr erinnert. Ja, er hatte ja damals schon, ich weiß gar nicht, ob er den heute noch hat, aber es gab damals in den ersten 2 Jahren einen Clock Management Coach. Ja, damit er das auch runterkriegt, weil er hat ja nach ungefähr der Hälfte in 21 über Anthony Lynn hinweg das Playcalling auch übernommen gehabt und da gab es ja auch Probleme mit dem Clock Management und ich glaube, das ist tatsächlich noch etwas, das er lernen muss, was er eventuell diese Saison auch lernt und was hoffentlich in fähigere Hände nächstes Jahr wieder übergegeben wird. Also ne, das ist definitiv was, da würde ich sagen, da sind wir noch am Lernen dran. Ist natürlich ungeil, dass wir das jetzt auf ein Jahr machen, wo wir wirklich sehr viele, sehr gute Spieler auf dem Roster haben. Es ist nun mal leider so. Ich muss aber auch dazu sagen, Dan Campbell hat doch mal sogar mit Ben Johnson teilweise die Playcalls genau an Jared weitergegeben gehabt, wenn ich mich nicht ganz da tue. Also was die Play-Auswahl angeht und so weiter und so fort, das ist, denke ich, auch soweit in Ordnung. Man muss noch ein bisschen dran feilen, dass es nicht dreimal ein Inside-Run hintereinander ist, nachdem sie die ersten 20 Mal schon nicht funktioniert haben. Ja.
Yep.
Und da würde ich mal fast sagen, da liegt der Ball nicht zwingend bei Dan. Na, also auf jeden Fall zum Teil, weil er ist ja letztendlich derjenige, der die Sachen auswählt. Es muss ja aber auch entsprechend vorbereitet sein. Es muss ja auch entsprechend ein Playcall-Buch, sage ich mal, existieren, auf dem man aufbauen kann, auf den eben diese Sachen rankommen. Und da müssen wir halt auf unseren Offensive Coordinator, beziehungsweise wie auch immer man das nennt, wenn er nicht wirklich am Koordinieren ist, ne, auf unseren Offensive Coach, muss man halt auch auf jeden Fall hinblicken und sagen, hey, können wir hier nicht mal irgendwie mal mit Finesse und Raffinesse rangehen, weil das ist letztendlich das, was dir in der NFL einen Sieg einbringt. Ne? Hast du ein Playbook, was sich durch nicht nur durch Brechstange irgendwie darstellt, sondern halt einfach auch dir über Finesse. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber über Finesse mal auch so einen First Down bringt oder einen Touchdown einbringt. Ne? Und da mangelt es bei uns im Moment. Aber das hatten wir ja auch in der Season Preview auch gesagt gehabt. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass bei uns die Coaches, weil wir eben auch First-Timer haben, einfach noch am Zahn sind. Dass die sich noch wieder noch ein bisschen was lernen müssen. Ja. Gut, wir sprechen jetzt hier bei John Morton über jemanden, der seit wie vielen Jahren in der NFL ist. Der ist, was ist der, 57? Der müsste
der
was,
ist 20, schon
20, 30 Jahre in der NFL drin sein. Eigentlich möchte man meinen, dass er da eine Idee hat, aber gut. Nur weil ich 30 Jahre lang im Steuerbüro arbeite, heißt das noch lange nicht, dass ich Körperschaftsteuer kann. Das, ist schwierig. Hast du das mitbekommen, wo wir gerade beim Thema Offense und Defense und so weiter und Layering und so weiter sind? Tesla, unser hochgelobter Wide Receiver, der leider noch nicht so wirklich viel gemacht hat, wurde ja ziemlich in den Mangel genommen medial, weil er kein guter Blocker ist.
Habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, nein.
Also es gibt, ich meine, ich gucke die amerikanischen Shows nicht gerne, weil das mittlerweile nur noch 90% Rumgebrülle ist. Wie hieß denn der nochmal, der damals mit dem komischen kleinen Texas-Fans die Show hatte? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ein großer, farbiger, ehemaliger Spieler, auch bei den Cowboys gewesen. Der mittlerweile auf YouTube alleine unterwegs ist. Jedenfalls, der hat auch ein langes Segment darüber gemacht, wo du das genau gesehen hast gegen die Packers. Tesla kann einfach nicht blocken. Für jemanden, wo eigentlich dran gestanden hat, aus dem Draft heraus, dass er blocken kann. Und er setzt extrem beschissen die Blocks. Also irgendwas ist da auch im Busch und Das hat übrigens auch mit zu den Pressure Rates und zu den Sacks und so weiter mit beigetragen, die wir jetzt am Donnerstag erlebt haben. Und vielleicht ist es ja auch bei uns nicht, der Handzeig auf John Morton ist immer schnell gemacht, ja, weil wir wollen ja auch alle nicht, dass dann Campbell irgendwas Schlechtes angelastet wird, weil ist ein super Kerl. Aber was ist mit den Unterstrukturen? Es kann ja auch durchaus sein, dass ein Tight Ends Coach, ein Wide Receiver Coach, ein O-Line Coach, gut, O-Line Coach würde ich jetzt bei uns nicht unbedingt ins Feuer werfen wollen, aber dass auch da irgendwie eine zwischenkommunikative Probleme bestehen, die das Ganze da so ein bisschen mit reinbringen. Vielleicht, ich weiß nicht, unser ehemaliger Wide Receiver Coach, Tanner Angstrand war es, gell?
Passing Game Coordinator und von Game. Randall L. war Wide Receiver Coach.
Genau, die sind ja beide weg, ne? Randall L. ist ja jetzt mittlerweile bei den Bears und Angstrand ist bei den Jets. Da haben wir also auch neue Leute mit drin und wer weiß, wie gut die funktionieren. Vielleicht sind die auch noch am Zahn, ja? Also ich sag immer Zahn, aber ihr wisst, was ich damit meine. Die müssen vielleicht auch noch ihren Job lernen.
Ja, jetzt hast du sehr weit ausgeholt.
Sorry.
Alles gut, alles gut. Aber ja, gute Analyse. Man muss halt einfach auch sagen, jetzt im Spiel gegen die Packers, der frühe Ausfall von Amon-Ra St. Brown hat schon dazu geführt, dass da sich Goff natürlich umdenken musste, was auch teilweise ganz gut geklappt hat. Aber in den richtigen Momenten beim Fourth Down, ich mag ja J-Mo und ich fand auch, dass er gut abgesteppt ist. Aber das ist so ein Ball, ich glaube, den 99 aus 100 Fällen fängt den Amon-Ra, auch wenn er in der letzten Zeit viel Drops hatte. Er war nicht ganz gut geschmissen von Goff, war ein bisschen hinten dran, ja. Aber if you touch it, you can catch it. Und er war mit zwei Händen dran. Also da musst du sagen, ja, das Ding musst du fangen. Und das kam halt so ein bisschen dazu, was vielleicht dann auch wiederum das Playcalling beeinflusst hat. Und ein bisschen
durchgemischt hat. Wahrscheinlich, weil, ne, einmal vom Hund gebissen, nie wieder mit Hunden spielen, weil genau das dann eingetreten ist. Das muss man sagen, dass wenn man da mal auf ein anderes Team rüber guckt, das ist eine Krankheit, die wird Dan Campbell höchstwahrscheinlich von Sean Payton, der jetzt bei den Broncos der Head Coach ist, übernommen haben. Er kommt ja mehr oder minder aus dem Sean Payton Coaching Tree. Und wenn du dir das bei den Broncos anguckst, wenn Sean Payton einen Play Call macht, lauft durch die Mitte und das Ding ist ein TFL oder macht ein halbes Yard maximal, dann kannst du dich darauf einstellen, dann macht das gesamte Spiel über keinen einzigen Run durch die Mitte mehr. Und dafür stand Payton dieses Jahr zumindest regelmäßig bei den Broncos unter der Kritik. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was krankheitsmäßig auch bei Dan mit im System mit drin ist, dass er nicht versucht, so einen Play-Call dann einfach so erneut aufzubauen, nicht vielleicht direkt nochmal, aber dann im Anschluss. Dass der dann in dieser Situation eventuell besser funktioniert als vorher. Ja, so quasi dieses Bausteinsystem, ja. Ich bin aber persönlich positiv überrascht von den Jamison gewesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er sich so mit einsetzt, dass er da so mit rankommt und er hat meiner Meinung nach wirklich ein gutes Spiel gehabt. Also, ne, für das, was er sonst eher still und heimlich unterwegs ist, war er jetzt hier gezogen, mal laut und unterwegs gewesen zu sein. Und ich kann mich eigentlich nicht beschweren, bis auf dieser eine Drop, den du jetzt eben erwähnt hast, wo er einfach den Ball nicht reinzieht, hat er meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Also wie gesagt, er ist gut abgesteppt, aber ich glaube, insgesamt hatte das definitiv einen höheren Einfluss, als man dachte, weil... Ja. Security Blanket Nummer 1 ist Amon-Ra St. Brown, dann kommt eigentlich Sam Laporta und die waren beide nicht da. Wem ich ein extrem großes Lob aussprechen muss, ist Tom Kennedy. Das Arbeitstier dieses Spiels. Geile Catches gemacht. wichtige Catches gemacht, hat aber auch gleichzeitig die Punts und die Kicks returned. Mhm. Also da an der Stelle wirklich noch mal richtig, richtig viel. Von daher, ja, großes Lob an ihn, so zurückzukommen, direkt so reinzuspringen in ein Spiel. Hammer.
Mhm. Ja, definitiv. Also Tom Kennedy ist eh der Off-Season-King letzten 4 Jahre irgendwie immer wieder gewesen. Und jetzt konnte es, meinte ich, in der Season mal zeigen, was er drauf hat. Und das freut mich viel. Das ist ein guter Kerl, das ist ein guter Spieler.
Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Offense auch gesprochen. Die Offensive Line haben wir auch schon angesprochen, was da los war. Ich fand, Jared Goff hat es tatsächlich unter den Umständen nicht schlecht gemacht. Also hatte seine 2 Touchdowns, hat eigentlich die besseren Stats als Jordan Love da im Endeffekt, obwohl er viel weitaus mehr Druck hatte. Ich fand es von ihm, ja, er hat gemacht, was er halt eben konnte, ne? Und wir wissen, ja, wenn der Druck kommt von irgendwo, dann ist er nicht derjenige, der dem Druck oftmals entkommen kann. Ja. Wir hatten einen wunderbaren Drive mit ihm, wo auch die O-Line gut gehalten hat. Da war einmal Druck auch gekommen, da ist er abgesteppt, hat den Ball noch gut angebracht. Also, ich finde, Jared Goff kann man keinen Vorwurf machen. Klar, kannst du jetzt nochmal bei so einem Spiel dann die Diskussion aufmachen. Ja, hätte ich einen Quarterback, den ich auch mal auf einen Designed Run schicken kann, oder hätte ich einen Quarterback, dem ich auch mal so ein Pass-Run-Option-Play gebe, wo er dann schauen kann. Ja, dann hast du natürlich mehr Optionen. Aber das ist Jared Goff nicht, das wissen wir. Aber ob es jetzt daran gelegen hat und ob man den Case nochmal aufmachen muss,
nee, nicht, weiß ich nicht. Also wir hatten das jetzt auch dann am Spiel, am Freitag, meine ich, also Tag danach, kurz bei uns in der Chatgruppe, also in dem Game Day meines Spaß gewesen, als Thema gehabt. Ganz ehrlich, welcher Quarterback, der im Moment in der Liga am Spielen ist, würde hinter einer so desolaten O-Line wie unserer gut aussehen?
Mhm.
Ich könnte jetzt aus dem Steh heraus keinen nennen, weil guck dir CJ Stroud an, der wird hinter seiner O-Line komplett ermordet. Ja, spielt keine gute Saison, nachdem er letztes Jahr stark unterwegs gewesen ist. Und lässt sich meiner Meinung nach 1-1 auch auf die Lions übertragen. Goff spielt nicht gut, weil er hinter einer desolat ist halt hart ins Gericht gegangen, aber einfach spielt hinter einer O-Line, die einfach nicht funktioniert, weil neu, weil zusammengewürfelt, weil verletzt, weil scheiße. Ja.
Mhm.
Wir haben dieses Wide Receiver Potenzial, ähnlich wie es zum Beispiel die Houston Texans haben, ne? Aber wenn wir nicht die Chance bekommen, unsere Sachen aufzubauen, wenn unser Quarterback permanent um sein Leben fürchten muss, dann, das spielt halt einfach auch zu den Offensive Struggles mit rein, ja.
Mhm.
Und ja, es ist extrem schwierig, so. Und Goff würde ich aber nicht anlassen, dass er uns das Game hier verloren hat. Ne, es gibt so 2-3 Sachen, da kann man vielleicht sagen, ja, das wäre schön gewesen, wenn du das richtig hingekriegt hättest, wie zum Beispiel der eine Drop bei diesem Trickspielzug, wo er 10 Yards hinter der O-Line gewesen ist und freies Feld hatte. Dumm gelaufen, das ist ein Fehler, der passiert. Und Football ist ein Spiel, sagt man ja, ist a game of errors, ja. Und
ja,
das war ein Fehler und der hat uns halt letzten Endes gekostet. Ja, und
Genau das ist eine schön, dass du es sagst, weil wenn man es sich anschaut, und das finde ich sehr, sehr interessant, die Total Stats dieses Spiels. Green Bay 359 Yards, Detroit 352. Beide keine Turnovers. First Downs, Green Bay 18, Detroit 20. Penalties, Green Bay 3 für 20. Detroit 5 für 22. Third Downs 6 von 12, 8 von 13. Red Zone, Green Bay 2 von 2, Detroit 2 von 3. Ballbesitz 29 Minuten Green Bay, 31 Minuten Lions. Fast identisch. Fast identisch. Aber Fourth Down. Green Bay 3/3, Detroit 0/2. Das ist der Unterschied in diesem Spiel gewesen. Das ist der große Unterschied in diesem Spiel gewesen. Hätte man die beiden Fourth Downs gehabt, höchstwahrscheinlich wäre man rangekommen, man hätte vielleicht ausgeglichen. Wir hätten müssen einfach in diesem Spiel, glaube ich, mal irgendwann in Führung gehen und Green Bay unter Druck setzen. Aber Green Bay konnte es eigentlich locker immer mit seiner Führung wegspielen, wegspielen, wegspielen. Richtig. Konnte dann antworten, konnte es in ein Two-Score-Game lassen. Das haben wir nicht geschafft. Ansonsten war es fast ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn das beim Schauen des Spiels einem irgendwie nicht so klar war.
Du, das ist aber das, was der Christian und ich vor einer Weile mal hatten. Das war, ich müsste nochmal zurückgehen, welche Folge das genau gewesen ist. Ich meine, das war im Loss gegen die Chiefs. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hatte ich ihn damals schon gefragt gehabt, wie denn seine Haltung gegenüber dem ist, dass die Lions meiner Meinung nach nicht von hinten spielen können. So hat er damals gegengehalten. Mit Recht, ne? Weil ich glaube, Ravens haben uns aus dem Loch rausgezogen und irgendein anderes Spiel war auch noch, wo wir uns definitiv aus dem Loch rausgezogen haben. Das ging dann noch alles. Giants könnte man jetzt auch hinzeigen. Ja, da haben wir uns auch aus dem Loch rausgezogen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Dan Campbell nicht gelernt hat, von hinten zu spielen, nicht verstanden oder dass die Lions als solche, als Offense nicht dafür konzipiert sind, von hinten zu spielen. Ja, weil der Grundsatz der Lions Offense ist ja eigentlich der, wir gehen in Führung und danach lassen wir euch nicht mehr an den Ball ran. Wir spielen sicheren Football, wir spielen Smash-Mouth Football, wir machen Inside-the-Field-Runs und wir nehmen euch die Zeit weg und wir nehmen euch die Chance zu scoren. Sobald das aber sich umdreht, kommen wir nicht mehr ran. Das ist also, ne, das ist zumindest mein Eindruck und ich habe verstärkt jetzt auch nach dem Spiel wieder den Eindruck, das Verständnis, dass bei uns in den dass es noch nicht so wirklich angekommen ist, dass man auch mal irgendwie einen Gameplan haben muss, dass man von hinten spielen muss. Und ne, das führt dann zu dem, was wir vor 15 Minuten ungefähr hatten, mit Dan Campbell spielt mit 10 Punkten hinten dran, spielt er irgendwie 2 11-Minuten-Tries hintereinander. Ne? Oder 2 Tries, die insgesamt 11 Minuten von der Uhr wegnehmen. Funktioniert halt einfach so nicht.
Das geht nicht. Ja, ich sag mal, lass uns einen Deckel drauf machen.
Ja,
die Packers waren besser. Das muss man einfach neidlos anerkennen, hatten einen besseren Gameplan, hatten ja die Line of Scrimmage sozusagen dominiert gegen uns und waren bei den Fourth Downs besser. So. Und das ist dann im Endeffekt der Grund, warum du das Spiel verlierst. Die Niederlage dieses Spiels bedeutet natürlich, dass die Packers ihr Playoff-Window sehr, sehr weit aufgemacht haben. Wäre das Playoff-Window der Detroit Lions sich so ein bisschen schließt an der Stelle, beziehungsweise ein Stück weit mehr zu ist. Geschlossen ist es natürlich noch nicht, weil es sind noch 5 Spiele zu spielen und die NFC ist ein ganz, ganz spannendes Rennen und unser nächster Gegner, der kommt so richtig in Fahrt aktuell. Denn die Dallas Cowboys haben seit ihrer Bye Week nicht nur gegen die Eagles gewonnen, okay, jetzt kann man sagen, die Eagles Offense ist auch wirklich eine Vollkatastrophe, aber sie haben auch gegen die Chiefs gewonnen und stehen aktuell 6-5-1. Aber sind ganz klar im Playoff-Rennen drin und gerade offensiv haben sie extrem viel Firepower. Und das durch diese Niederlage gegen die Packers ist das Spiel gegen die Cowboys, weil das ist einer der größten Konkurrenten für die Wildcard der Lions, meines Erachtens nach, schon ein Do-or-Die-Spiel.
Nicht nur deines Erachtens nach, wir sind im Moment auf Platz 8, wenn ich mich nicht ganz so haue, im Wildcard-Rennen, beziehungsweise im Playoff-Rennen, ja. Das heißt, 7 Teams sind vor uns, sprich die 4 Divisionsgewinner zum aktuellen Zeitpunkt plus 3 Wildcards. Und die Cowboys sind auf Platz 9 direkt hinter uns. So, es würde bedeuten, wenn die Cowboys jetzt gegen uns gewinnen und wir danach alles andere gewinnen und wir ungefähr, dann müssten wir, glaube ich, beim gleichen Ergebnis bei rauskommen, dann haben sie den Sieg über uns, gewinnen den Tiebreaker und sind in der Wildcard-Runde drin, während wir draußen sitzen und von der Couch aus den Super Bowl gucken gehen dürfen.
Ja, also oder zumindest halt schon mal die Wildcard-Games, ne? Das ja. ist, da wollen wir ja irgendwie rein. Wir wollen natürlich in die Playoffs rein. Die Division ist, glaube ich, das kann man abhaken. Da werden die, glaube ich, so viel werden die Green Bay Packers und auch die Bears nicht mehr verlieren. Die spielen noch zweimal gegeneinander, was super interessant ist. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, ist es natürlich für uns auch ganz, ganz interessant. Also man könnte in die schmeichelhafte Lage kommen, dass man tatsächlich den Packers die Daumen drücken muss gegen die Bears, wobei, naja gut, beides Konkurrenten.
Ja gut, also wir haben zumindest, was die Division angeht, mal den Tiebreaker über die Bears. Ne?
Würde bedeuten, kommt aufs letzte Spiel an, wenn man das verliert?
Ja, ich sag ja, ne, käme jetzt natürlich drauf an, im Moment, ich rede jetzt von im Moment, ne? Mhm. Würde ja also jetzt, wenn es jetzt alles erstmal so weiterläuft, die Packers wegen meiner sind dann irgendwann Ende der Saison auf Platz 1 in der NFC North. Und es geht dann letzten Endes auf uns an, ob wir jetzt die Bears schlagen oder eben nicht, dass wir auf Platz 2 stehen. Wie gesagt, bei dem Gleichstehenden hätten wir den Tiebreaker über die Bears. Ich sag mal so, ich bin ja der Meinung gewesen, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass wir die Division splitten. Ich hoffe mittlerweile, dass das eintritt, weil ansonsten kann es sehr, sehr gut sein, dass wir eventuell 2-4 in der Division stehen und das könnte halt richtig ekelhaft werden, weil dann sind wir definitiv die Nummer 3 in der NFC North und dann wird's schwarz für die Wildcard. Aber wir wollen nicht schwarz malen, wir sind momentan bei den Cowboys dran. Entschuldigung, ich bin wieder woanders hin abgedriftet. Die Cowboys, viel Feuerkraft offensiv, haben sich jetzt vor, ist ja schon wieder bald 4 Wochen her, ne? In der, von der Threadline haben sie sich noch stark verstärkt, nachdem sie ja Parsons weggegeben haben, haben sie sich, wie heißt der, Quinnen Williams, von den Jets ertradet, der ja, was war das? Ich habe irgendwo ein Stat gelesen, die jetzt in den 4 Wochen, wo er bei den Cowboys ist, das Doppelte oder das Dreifache an Pressures und Defensive Stats hatte, als das, was er bei den Jets in den ersten 8 Wochen hatte. Okay. Ziemlich heftig.
Also er hat bei den Cowboys, das kann ich dir sagen, jetzt schon in den 3 Spielen hat er 2 Sacks, 5 Hits, 14 Hurries schon gebracht. Also definitiv starke Leistung.
Richtig. Und wenn wir einfach uns das Ganze mal noch angucken wollen, jetzt bezogen auf den Donnerstag, das wird definitiv eine Herausforderung werden für die Offense. Na, also einmal die Defensive Front der Cowboys zu knacken, beziehungsweise in irgendeiner Form und Weise dagegen anzukämpfen, dass sie uns nicht überwalzen. Und halt eben auf der anderen Seite ein Dak Prescott, der
definitiv fast kein Lame Duck Prescott.
Nee, genau, Lame Duck, ganz genau. Hallo, Herr Ducks, der auf einem MVP-Niveau tatsächlich spielt. Das kann man, denke ich, ohne Häme ruhig sagen, auch wenn es viele Leute gibt, die Cowboys hassen.
Mich eingeschlossen? Naja, ich rede nicht von Hass, aber ich rede von nicht sonderlich mögen, sagen wir so.
Ja, gut, ich meine, deren Owner ist auch ein kompletter Verlosch, aber lass mal das mal im Raum stehen. wir reden hier bei den Cowboys von einer Offense, die halt einfach explosiv ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Bauchweh. Weil, ne, explosiv und gute Wide Receiver, MVP-Niveau, Quarterback.
Wenn ich da lass uns so mal noch kurz Spiel bei der Defense bleiben. Bei der Defense, das ist, glaube ich, ganz interessant. Weißt du, wer der Sack-Leader der Cowboys ist?
Der Sack-Leader?
Mhm.
Nee,
du kennst
keine Ahnung.
Ihn tatsächlich.
Ich kenne ihn.
Ja.
Muss dann eben, lass mich raten, James Houston?
James Houston ist Sack-Leader bei den Cowboys aktuell. Ich meine, er hat bei 12 Spielen nur 218 Snaps, also er wird da auch, wie bei uns, immer nur dann wahrscheinlich in obvious Pass-Rush-Situations reingeschmissen, aber mit 5 ist er der Sack-Leader. Die 6 sind stark verteilt. Das ist jetzt nicht unbedingt das große, wie soll ich sagen, der große Stärke der Defensive Line dort. Also, aber James Houston hat 5 Stück.
Ja, gut, aber wenn du mal überlegst, 5 und er ist Sack-Leader, das ist ja dann dürft ihr dann, keine Ahnung, als große Verteilung auf dem Ganzen sein. Ich denke eher, dass die Cowboys dass ich über die Hits und so weiter gegen die Offenses vorgehen. Ich weiß es aber ehrlich gestanden nicht so hundertprozentig.
Es ist, also bei den Cowboys ist es ähnlich wie bei uns. Sie haben sogar 7 Sacks weniger als wir. Ne? Haben aber extrem viele Hurries mit 175, ähnlich wie bei uns. Wir haben 165. Mhm. Also bei uns ist es, muss man ja sagen, mit Aiden Hutchinson mit 10 Sacks, hat schon mal doppelt so viel. Dann kommt Muhammad mit 7. So, und dann kommen unsere Linebacker über Splitsing. Ne? Mhm. So. Aber es ist, also die Defense ist ähnlich wie unsere. Jetzt ist natürlich gerade mit, sag ich mal, vor der Trade-Deadline ohne Quinnen Williams, hätte ich gesagt, das kommt uns sehr zugute. Aber mit Quinnen Williams in der Mitte gegen unsere Interior O-Line habe ich echt so ein bisschen tatsächlich jetzt doch die Bauchweh oder doch ein bisschen Bauchschmerzen, dass Dallas uns da gefährlich werden könnte.
Ja, zumal sich mit Quinnen Williams bei denen auch die Run-Defense verbessert hat. Ne, nachdem sie ja Micah weggegeben haben und die Run-Defense erstmal gelitten hat, haben sich ja da, was das angeht, aufgebessert. Mhm. Es ist schwierig. Ich muss ehrlich gestanden sagen, ich habe mit den Cowboys noch nicht mich viel auseinandergesetzt gehabt. Jetzt im Vorfeld. Es ist halt nur das, was ich halt von denen weiß, ist, dass die Defensive Line wirklich stark ist und das ist tatsächlich auch das, was uns in der O-Line Probleme bereiten kann. Ich würde die Cowboys rein von der D-Line her jetzt auf ein ähnliches Level stellen wie die Packers. Und mit den Packers haben wir jetzt erst ganz frisch einen Vergleich, den wir da ziehen können. Und wir haben ja gesehen, wie es läuft. Ne? Hoffentlich ist das aber bei uns dann zumindest so angekommen in der Vorbereitung, dass man eventuell plant, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann.
Also ich würde es nicht auf ein Level stellen. Das muss ich so sagen. Ich finde die Packers stärker. Ich denke, die Packers sind da schon ein gutes Stück stärker in der Defensive Line als die Cowboys. Wobei die Cowboys halt nicht schlecht sind, definitiv.
Nee, das ist eine starke D-Line. Ja,
ist stark. Ich denke, was so ein bisschen der Knackpunkt bei den Cowboys auch ist, das sind die Cornerbacks. Ja. Und da musst du ansetzen. Und da sind wir wieder beim Thema Zusammenspiel. Ne? Wenn du eine ganz gute D-Line hast aber schlechte Corners, dann kann die ein bisschen was wettmachen. Aber da sollten wir definitiv ansetzen. Wenn wir da One-on-One-Matchups haben, und das ist etwas, was die Lions ja nicht oft so ausnutzen oder wo wir sagen, okay, wir wollen lieber unsere Spieler frei schemen und haben dann unsere Go-To-Guys, aber dort solltest du tatsächlich, wenn du die richtigen Mismatches kreierst, auch definitiv attackieren. Jetzt wird höchstwahrscheinlich Amon-Ra nicht dabei sein. Ja. Das heißt, es wird wieder Jamo sein, der sehr viel davon übernehmen muss. Bei Laporta, der wird auch nicht dabei sein. Vielleicht ist es ein Tesla-Spiel. Wo du dann auch mal die Würfe Richtung Contested Catches nimmst. Er hat es gezeigt, dass er es kann. Aber das muss unser Ansatz sein. Und ja, Running Game wird man sehen. Aber du hast es gesagt, Quinnen Williams, da sind sie schon. Sind sie schon nicht schlecht aufgestellt? Das wäre so für mich der Ansatz, den ich, den ich nehmen würde, ne?
Ja, also ich sag mal so, damit wir die Cowboys schlagen und damit wir sie entschieden schlagen können, ist das, was wir letzte Woche, beziehungsweise zum letzten Spiel schon als X-Faktor bezeichnet haben, wichtig, dass die O-Line zumindest so weit zusammenhält, dass Goff 1,5 bis 2 Sekunden, anderthalb bis zwei Sekunden Zeit hat, um seine Progressions zu machen, um das Ganze durchzugehen, um das Ganze parat zu machen, in Kombination mit einem guten Angriffsplan. Ich nehme, wird jetzt hier tatsächlich mal fast behaupten, auch wenn Christian mich dafür umbringen wird, was uns hier viel helfen kann, ist, wenn wir tatsächlich über den Speed von Gibbs und Williams gehen und versuchen, quasi keine Insights, sondern in irgendwo zwischen, ich sag mal, Tackle und Außenlinie die Bälle mit Geschwindigkeit rauszukriegen. Ne? Ob das jetzt über einen Run ist, ob das über einen schnellen Toss ist oder ob das halt über so eine kurze, wie nennt sie sich, Slant Route ist, wo man vielleicht nur
oder Stückchen Sweep für Stückchen, Side, dass du das nutzt, ja.
Ja, genau, einfach über Geschwindigkeit, ne? Sich die Sachen rausholt und die Yards verschafft. Vielleicht können wir dann darüber gehen und können auch verhindern, dass die D-Line zu schnell bei Goff ist, was wiederum zu Problemen führt.
Ja, das Ganze ein bisschen stretchen, das hat mir jetzt auch gegen die Green Bay Packers auf jeden Fall gefehlt. Das könnte so unsere, oder das muss unser Plan sein, aber auch klar ist, dass die O-Line absteppen muss, sonst wird das alles nichts. Aber ich hoffe, dass wir uns da gut vorbereiten. Mhm. Gut vorbereiten müssen wir, du hast ihn angesprochen, Dak Attack, Dak Prescott, der, wie du sagst, auf MVP-Kurs ist, der unglaublich viel kreiert. Und ja, mit George Pickens haben sie sich auch ja noch einen Wide Receiver neben CeeDee Lamb geholt, der ja schon fast genauso gefährlich ist. Hinzu kommt noch ein junger Tight End namens Jake Ferguson, den man ebenfalls nicht außer Acht lassen darf. Und aus dem Backfield raus Javonte Williams, ehemals Denver Broncos, wenn ich mich da recht erinnere, der jetzt da im Backfield läuft und auch gar kein schlechter Running Back ist, ganz im Gegenteil, sondern auch ein sehr, sehr explosiver Running Back ist, der viel machen kann. Da kommt eine gewaltige Firepower aus der Offense aus Dallas auf uns zu. Und ich habe echt da richtig Bauchweh.
Ich denke, was das angeht, Key-Matchup wird werden. Wie schaffen unsere Backfield es, Pickens und den Tight End im Griff zu halten? Weil wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich meine, Pickens ist auch jemand, der sehr gut ich sag mal, über Physis spielt, ne, ähnlich wie es auch ein CD macht. Ich meine, es sind beides ja auch eher auf der Außenlinie platzierte Wide Receiver. Ja. Die stellen halt zum Beispiel für einen Branch und auch für einen Kirby ein unfassbares Problem dar, weil Branch eben kleinerer, weniger physischer Spieler ist, auch wenn er physisch spielt. Er lässt sich aber halt von größeren, schwereren und halt einfach schlichtweg stärkeren Spielern halt auch wirklich sehr, sehr schnell vernaschen. Na, da muss er ein bisschen anders spielen, hoffentlich ohne Krankenhaus-Tackling mit dazwischen. Das denke ich, wird ein Key-Match-up auf dem Ganzen werden. Und dann ist halt letztlich die Frage, wie schaffen wir es, dass Dak nicht aufs Feld kommt, indem unsere Defense entweder Turnover kreiert, was ich im Moment nicht sehe, oder indem unsere Offense lange auf dem Feld bleibt. Und da ist es halt mit 3-mal Free and Out sind dann leider auch nicht getan. Ich denke, das beste Mittel wird sein, Dak erst gar nicht aufs Feld drauf zu lassen mit der Offense, und wenn sie auf dem Feld drauf ist, in irgendeiner Form und Weise Fehler zu provozieren. Und da hängt es dann tatsächlich daran, Interceptions oder halt eben Sacks zu machen oder TFLs zu machen, in irgendeiner Form und Weise.
Interceptions hat er diese Saison 8 Stück schon bei 25 Touchdowns. Also das ist eine ganz gute Ratio. Das war schon mal anders bei Deck, das stimmt auch. Mhm. Da muss sich Shepard was einfallen lassen. Dieses Showman, Duzone, was man teilweise hatte, hat hier und da mal ganz gut geklappt, dann aber auch wieder nicht. Ich glaube, wenn wir da ganz viel Man spielen, das sind Man-Beater wie beiden, also Pickens und CeeDee Lamb. Das wird schwierig. Oder die sind auch, die werden auch dann Flaggen provozieren, die werden da sein dann. Da müssen wir uns wirklich, wirklich was einfallen lassen. Grundsätzlich denke ich aber trotzdem, hol auf jeden Fall Dallas nochmal den Lauf weg. Das musstest du schaffen. Das ist so diese einzige große Stärke, die wir noch haben in unserer Defense, finde ich, dass wir doch immer noch ganz gut gegen den Lauf sind. Mhm. Das muss auf jeden Fall kommen. Und dann brauche ich von der D-Line den Closing Speed. Die Dallas O-Line ist im O-Line-Ranking, glaube ich, an Stelle 22, wenn man jetzt mal das PFF O-Line-Ranking holt. Mhm. Stelle 22, ganz ehrlich, da musst du entsprechend was, da musst du was kreieren, da musst du Plays haben, da brauchst du Sacks, die Dallas Cowboys nach hinten werfen, die Sacks können halt einfach einen Drive beenden. Richtig. Bei 2. und 8, aus 2. und 8 wird 3. und 16. Bam, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und da müssen wir definitiv hin. Von daher, wer sich bei diesem Spiel nicht bewusst ist, ne, es gibt eine Rivalität zwischen Detroit und Dallas, die ist da, die gründet auf vielen alten Sachen auch, aber und das Fortfield wird, glaube ich, unglaublich laut sein auch bei diesem Spiel. Und da brauche ich einfach 120%. Da muss alles reingeschmissen werden. Da steht wirklich, die Playoffs stehen da auf der Kippe. Weil wenn du dieses Spiel verlierst, wir haben eben drüber gesprochen, dann müsstest du alles gewinnen. Du hast noch LA vor der Brust. Ich sehe die Mannschaft im Moment auch nicht so souverän, dass er alles gewinnt. Du musst das Spiel gewinnen. Das ist für mich schon wie, keine Ahnung, ist schon viel für mich wie ein Playoff-Spiel.
Du wirst lachen. Ich hatte mir heute Mittag, als ich mich mental auf so ein paar Sachen vorbereitet habe hier auf den Podcast, habe ich auch genau so einen Gedanken gehabt. Und zwar jedes Spiel, was wir jetzt spielen in der Zukunft, ne, ob das jetzt Dallas ist, die Rams, die Vikings und auch die Bears. Ja, jedes Spiel ist ein Playoff-Spiel, also der Super Bowl für uns. Wir müssen diese Dinger rocken oder wir sind raus. Mhm. Es gibt ein Do or Don't. Ne? Und ich bin der Meinung, Do ist auf jeden Fall mit dabei, denn du wirst es als Langzeit-Fan kennen. Ganz ehrlich, wir sind nicht mehr die alten Lions. Wir geben jetzt uns nicht geschlagen, wir rollen uns nicht auf den Rücken. Wir gehen da jetzt raus und in der Hoffnung, dass wir den Gegner verkloppen. Ja, es sieht im Moment nicht so geil aus. Ja, wir haben ein bisschen viel rumzumäkeln, aber ganz ehrlich, wir haben es jetzt schon einmal erlebt in den letzten 4 Jahren, in den letzten 5 Jahren, dass das Schiff hier in den Wind reingeschlagen ist und dass wir uns fortbewegen konnten. Das wird auch dieses Jahr passieren, beziehungsweise vielleicht dann erst nächstes Jahr, aber ganz ehrlich, ich gehe mit der Mentalität ran, das ist ein Super Bowl, das Ding wollen wir gewinnen, das Ding werden wir gewinnen und damit hat sie's, ja, und ich hoffe auch, dass das so kommt. Ich bin da guter Dinge.
Sehr schön gesagt, nee, genau so ist es für mich auch. Ich war eigentlich schon tatsächlich so direkt nach dem Green Bay Spiel oder zumindest dann am Tag danach war ich schon im Dallas-Modus. Weil ich dann gesagt habe, okay, alles klar, jetzt nutzt es nichts hier, über dieses Spiel können wir von mir aus noch 10 Tage sprechen, das ist aber nicht, das sollte nicht der Fokus sein. Der Fokus ist Dallas und Dallas ist unglaublich wichtig und Dallas ist halt einfach auch deswegen geil, weil es ein Heimspiel ist. So, da kannst du, wenn du jetzt in Dallas spielen würden, würde ich uns viel weniger Chancen geben. Ich sehe es so, als mit einem Heimspiel sehe ich es als ein 50-50-Spiel. Würden wir bei Dallas spielen, würde ich sagen, okay, Vorteil Dallas. Aber ansonsten denke ich mal, auch wenn die jetzt einen guten Lauf hatten und wirklich zwei bärenstarke Teams geschlagen haben, Kansas City mehr als die Eagles, trotz schlechterem Rekord und beide nicht mehr so ganz die Prime, wie sie mal waren. Das muss man auch dazu sagen. Aber wir haben das Talent, wir haben zwar Verletzte, wir haben das Talent, Next Man Up ist unsere Mentalität, das ist Detroit, jetzt geht's um alles, das ist wieder Thursday Night, das ist Primetime, die ganze Nation guckt zu und jetzt müssen wir hier wirklich, sag ich mal, ja, alles raushauen, alles, also wenn ich dann so ein Sloppy Game sehen würde, dann beiß ich hier in die Tischkante. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Wir werden am Ball bleiben. Das ist meine Aussage dazu. Wir werden am Ball bleiben. Ob wir das Ding letztendlich verlieren oder nicht, keine Ahnung, wir werden aber am Ball bleiben. Das Team wird nicht aufgeben. Das ist wirklich das, woran man feststellt, dass es die neuen Lions sind, dass es die Lions sind, die eventuell auch mal in den nächsten 2-3 Jahren einen Super Bowl gewinnen werden. Wir geben nicht auf. Jagen weiter.
Das hast du schön gesagt. Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Im Endeffekt. Im Endeffekt sind das schöne Abschlussworte. Ich glaube, man kann da einen Deckel drauf machen. Oder hast du noch was zu sagen?
Sekunde, sag du noch kurz was. Ich muss gerade eine Sache nachgucken, dann kann ich meine Abschlusssache sagen.
Ja, klar, gerne. Also Leute, ich glaube, ich versuche jetzt hier mal den Zeitüberbrücker zu machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht so hinbekommen wie Marcel Reif und Jürgen Jauch damals, als das Tor in der Champions League rumgefallen ist und man dann irgendwie so 1,5 Stunden aus der Lameng raus gesprochen hat. Aber was Moritz gesagt hat, ist ja auch so ein Thema, was jetzt auch nochmal in der Fanbase so ein bisschen hoch und runter kam. Die Alten haben gesagt, die alten Fans so, ey Leute, ne, wenn wir die Playoffs verpassen, alles nicht so wild, wir hatten viel schlimmere Zeiten, ist halt so, hast du mal einen Down, ja. Und da denke ich mal, hat man auch recht, weil guckt man sich die Vikings mal an, die verpassen auch hier und an mal, die Playoffs sind dann wieder im nächsten Jahr vorne mit dabei, es ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Du hast irgendwann mal auch ein Jahr, wo es dann vielleicht auch nicht so läuft. Du hast zwei Koordinator verloren, du hast viele Verletzte, du hast eine neue O-Line. Aber dieses Team ist ja trotzdem so, du hast mit deinen Playmakern Langzeitverträge und du bist ja trotzdem in einer sehr guten Situation für die Zukunft. Von daher, Leute, ne, entspannt. Wir haben jetzt, was heißt entspannt? Entspannen können wir vielleicht nach dem Dallas-Spiel, entweder weil wir raus aus dem Rennen sind oder weil wir das Ding gewonnen haben. Aber als Fans sollten wir uns immer noch mal sagen, es ist kein Weltuntergang. Die Lions bleiben die Lions und sie sind so gut aufgestellt wie seit den 50er Jahren nicht mehr für die Zukunft. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man die Playoffs nicht erreicht, ist es kein Beinbruch. Aber ich glaube, wenn ich mir das so angucke, Moritz ist ready. Moritz, mach einen Deckel drauf, moderier das Ding ab. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Gehabt euch wohl. Go Lions.
Leute, denkt dran, vergleicht einfach mit den Eagles aus 2023. Ja, die haben es 22 in die Playoffs reingeschafft, sind dann da auch leider kläglich gescheitert, haben dann jede Menge Spieler und auch Coordinators verloren, beide, offensive wie defensive, und sind dann im 23 komplett am Abkacken gewesen und im 24 haben sie angegriffen und den Super Bowl gewonnen. Und das ist eine Vorlage, die wir genauso verwenden können. Deshalb, ich bleib dabei. Wir bleiben an dem Ball. Wir jagen weiter. Und irgendwann werden wir auch das Vieh erledigen. Und in diesem Sinne, go Lions. Habt einen schönen Sonntag. Habt eine geile Game Week. Passt auf euch auf. Einen schönen ersten Advent. Und denkt dran, habt euch alle lieb. Oh.